bei Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, wir haben Freitagabend, den 25. Januar 2019. Es ist ja gut anderthalb Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den ersten richtigen Melanchthon mit einem vor dem Spielgespräch im aktuellen Jahr 2019. Am kommenden Dienstag spielen wir auswärts beim SV Darmstadt 98 und darum soll es heute gehen. Ich bin Yannick und spreche heute mit einem neuen Vertreter für den SV Darmstadt 98, das ist der Tim. Moin.
Gute Yannick, grüß dich.
Hi, schön, dass das bei dir geklappt hat. Ja, es ist bei uns so Usus, dass unsere Gäste sich einmal kurz vorstellen. Das würde ich auch jetzt mir von dir erbeten, dass du einmal kurz sagst, wer bist du, was machst du und warum der SV Darmstadt 98?
Ja, ich bin Tim. 31 Jahre alt, komme aus Darmstadt, deswegen auch der SV Darmstadt 98, aber ja, eigentlich nicht nur deshalb, sondern eigentlich ein Verein, der mich Anfang der 2000er Jahre in seinen Bann gezogen hat, das Stadion und nun dorthin geblieben, in der aktiven Fanszene sehr, sehr lange jetzt unterwegs und seit kurzem auch Teil des Hoch- und Weit-Teams, dem Familien-Podcast. Mhm. Genau, und dort halt mit einem neuen Format. Also ich versuche da so ein bisschen Themen aus der Fanszene aufzugreifen und da ein paar Gespräche zu führen.
Ja, da können wir gleich gerne noch drauf eingehen. Also das heißt, du bist so ungefähr, seit du so Teenager bist, so 14, 15, habe ich jetzt mal grob gerechnet.
Ja, genau.
Da hattest du dich ungefähr mit den Lilien infiziert.
Genau, mit 12 müsste das erste Spiel gewesen sein und dann ging es relativ zügig, so ab 14 bin ich dann auswärts gefahren und dann halt eigentlich die darauffolgenden Jahre so ziemlich alles mitgemacht.
Okay.
Die Insolvenzjahre genauso wie die schönen Bundesliga-Jahre zuletzt.
Ja, und jetzt hast du schon erwähnt, du bist jetzt auch Teil des Hoch und Weit Podcast-Teams, also die Sendung wird den meisten Hörerinnen und Hörern bestimmt was sagen. Das ist der Podcast zum SV Darmstadt 98, den dann so auch so ein fester Kreis von 4, 5 Leuten, würde ich jetzt sagen, genau, die das zusammen machen. Genau. Und da bist du jetzt mit eingestiegen, bist auch in der normalen Sendung, sag ich mal, mit dabei, aber hast auch dieses neue Format, was dann Hoch und Extra Weit heißt.
Ja, nicht ganz. Also in der normalen Sendung bin ich nach wie vor nicht dabei, weil diese sportlichen Themen überlasse ich lieber den Experten. Ich habe quasi dieses neue Format nur übernommen. Das heißt, ich spreche einmal im Monat mit verschiedenen Protagonisten der Fanszene oder rund um den Verein. Ehemalige Spieler oder sowas sind auf dem Zettel. Genau, so einfach wie so eine Art Tribünengespräch, wenn man es jetzt mal im Rasenfunk-Jargon sagen möchte. Mhm. Und erweitere so quasi das Hoch- und Weit-Format einmal im Monat. Ja, genau. Das Ganze nennt sich Hoch- und Extra-Weit.
Okay, und du strebst an, einmal im Monat zu erscheinen damit?
Ich strebe es an, ja. Das ist natürlich im Podcast-Geschäft immer so mit den Versprechen oder mit dem Vorhaben. Aber versuch's schon mal einzuhalten. Das war die erste Folge erstmal, deswegen halte ich mal noch vielleicht den Ball flach. Aber das setzt mich ja auch gut unter Druck, wenn ich sage, einmal im Monat kommt was.
Ja, ja, da hast du mit Vertretern vom Fanprojekt Darmstadt gesprochen, richtig?
Vom Fanprojekt, genau. Mit dem Team vom Fanprojekt.
Genau.
Genau, weil die mich auch schon lange kennen, beziehungsweise ich die lange kenne und da auch so meine Anfangszeit bei Darmstadt 98 war das Fanprojekt gerade gegründet und dementsprechend fand ich das einen ganz guten Einstieg.
Mhm. Ja, habe ich mir auf jeden Fall angehört und war auf jeden Fall eine schöne Ergänzung zu dem, wir nennen es bei uns Monatssendung mittlerweile, dass man da so ein bisschen Zeit hat, auch mal so in andere Themen so in Ruhe reinzusteigen, wofür in der normalen Sendungen vielleicht nicht immer so Platz ist, weil es sonst den Rahmen sprengen würde.
Das war auch so ein bisschen die Intention, halt auch einfach, weil unsere Fanszene ist ja auch in den letzten Jahren rasant gewachsen, sag ich mal, durch den sportlichen Erfolg, den die Lilien dann auf einmal
Ja,
hatten.
klar.
Und da sind halt auch einfach viele Leute, die vielleicht Sachen, die irgendwie Anfang der 2000er so passiert sind oder davor, gar nicht so mitbekommen haben und, sag ich mal, eher in so einer neuen Lilienwelt leben, genauso wie andere Leute gerne mal im Gestern schwelgen und diese neuen Entwicklungen irgendwie nicht so gerne sehen. Und das war so ein bisschen die Intention, da auch vielleicht mal mit dem Format Podcast eine Brücke zu schlagen.
Ja, auf jeden Fall eine schöne Idee. Heute soll es aber tatsächlich um Sportliche gehen. Denn es spielt ja ein Spiel von unseren beiden Vereinen an. Bevor wir aber so ins ganz Aktuelle gehen, wie bist du denn in die aktuelle Saison 2018, 2019 gestartet? Mit welchen Erwartungen und ja, Wünschen und Hoffnungen hast du dir das ausgemalt?
Ja, also nach jahrelangem Auf- und Abstiegskampf wünscht sich, glaube ich, jeder Lilien-Fan das, was die sportliche Führung vor der Saison vorgegeben hat, nämlich eine ruhige Mittelfeldsaison, dass so ein richtig schönes Spiel oder mehrere Spiele um die goldene Ananas zum Schluss, das hatten wir sehr, sehr lange nicht mehr und wäre mal wirklich wieder schön. Ganz sorgenfrei, aber ich glaube, so ganz sorgenfrei kann man in dieser zweiten Liga nicht sein, außer wenn man irgendwie weiter vorne dabei ist und sich dann irgendwann sicher wählen kann. Hat ja auch die letzte Saison ganz gut gezeigt. Und dementsprechend wusste ich schon, ja, also, oder beziehungsweise habe mir gedacht, dass es schon wieder eng werden kann. Ja, dann kam ein relativ guter Start, die ersten Spiele, der dann auch wieder vielleicht den einen oder anderen dazu verleitet hat, dann doch wieder zu träumen. Und dementsprechend gab es dann 6 Niederlagen in Folge oder nee, sechs Spiele ohne Sieg in Folge. Und ja, dann stecken wir jetzt halt wieder unten drin, ne?
Ja, um das mal kurz zu protokollieren, ihr steht jetzt auf Platz 13 mit 19 Punkten. Was so ein bisschen natürlich reinhaut, gerade im Vergleich zu den Plätzen um euch herum, ist dieses Torverhältnis von minus 10. Was ihr euch ja wahrscheinlich auch durch dieses Spiel in Paderborn,
Ja.
dieses sagenumwobene. Also ich verfolge eure Spiele jetzt nur so mit einem halben Auge, sage ich mal. Aber an diesem Spiel kann man ja gar nicht vorbei. Ich glaube, 5-2 ging es am Ende aus, ne?
6-2.
6-2 sogar. Guck mal, hab ich euch sogar noch ein Tor geschenkt.
Wär schön gewesen. Nee, war natürlich katastrophaler Abschluss des Fußballjahres 2018. Und spricht auch so ein bisschen dafür, dass das vormalige Prunkstück der 98er, mit dem es halt so weit hochging, die Abwehr dieses Jahr gewaltig bröckelt und das macht natürlich hier große Sorgenfalten.
Okay, Abwehr ist ein Stichwort. Woran machst du das noch so allgemein fest, dass ihr jetzt da unten mit drin steht? Also es sind ja immerhin 6 Punkte auf den 15. und auf den direkten Abstiegsplatz. Sogar 8 Punkte auf, nee, auf den Relegationsplatz, Entschuldigung, und auch sogar 8 Punkte auf den direkten Abstiegsplatz. Also ein vermeintlich gutes Polster, was natürlich auch schnell schwinden kann, wenn du, wie eben angesprochen, mehrere Spiele ohne Sieg bleibst, dann rutscht man ja ganz schnell wieder unten rein. Ja, woran machst du das fest? Dass, also klar, Abwehr ist instabil, logischerweise, mit 33 Gegentoren steht man da nicht so sicher, aber was ist dann noch passiert, dass ihr jetzt da so ja doch unten mit rumschwimmt?
Es ist schwer eine Analyse zu treffen dabei. Also zum einen passieren mir viel mehr Gegentore als in den Vorjahren, trotz eher defensiver Spielweise. Wir schaffen es nicht richtig, nach vorne Torgefahr zu entwickeln. Also oftmals haben wir es jetzt auch so gesehen, dass wenn wir in Rückstand geraten, dass es dann auch sehr, sehr schwer wird, das Spiel wieder zu drehen. Und Paderborn hat es den Anschein gemacht, dass man dann eigentlich bis zur 75. Minute trotz eigentlich deutlicher Unterlegenheit auf einmal bei 2-2 war. Und ja, dann fällt die Hintermannschaft irgendwie komplett auseinander. Ich bin jetzt niemand, der alles da komplett verteufeln möchte. Ich glaube, dass da auch durchaus Chancen sind, sich da unten wieder freizuspielen. Aber ja, die letzten Spiele haben da einfach nicht so richtig viel Hoffnung gegeben. Und ja, dementsprechend ist ist die Stimmung, sage ich mal, so innerhalb der Fanszene jetzt auch nicht so hundertprozentig positiv. Auch letztes Jahr war es sehr, sehr eng am Ende mit dem Klassenerhalt, und es war auch ein Kraftakt, den Fanszene und Verein und Mannschaft wirklich gemeinsam gestemmt haben. Und ja, das ist jetzt aktuell, glaube ich, hatte eigentlich da keiner so richtig Bock drauf, auf Wiederabstiegskampf, und steht halt trotzdem wieder da. Woran das jetzt am Ende genau liegt, schwer zu sagen. Aber ja, natürlich haben wir noch ein kleines Polster, einfach weil andere Teams dieses Jahr einfach eine noch schlechtere Hinrunde gespielt haben oder in manchen Spielen dann vielleicht auch nicht mal so glücklich gepunktet haben.
Ja, das sieht auf jeden Fall anders aus als letztes Jahr, wo ja bis zum letzten Spieltag alles sehr, sehr eng beieinander war. Das zeigten sich ja ab, dass da eher heute oder dieses Jahr oder diese Saison eher so ja 5, 6, 7 Mannschaften in der engeren Verlosung sind, wenn es dann noch um die letzten Plätze geht. Wie habt ihr denn jetzt im Winter darauf reagiert, dass ihr an dieser Position steht? Ich habe jetzt schon bei Transfermarkt nachgeguckt. Ihr habt auf jeden Fall den Kapitän vom FC Zürich geholt, Viktor Paulsson, defensiver Mittelfelder und wie man vielleicht auch schon mal gehört hat, den Namen Sören Bertram, Linksaußen von Erzgebirge Aue.
Genau, ja, das sind unsere beiden bisherigen Neuzugänge. Als Viktor Paulsson verpflichtet wurde, kam jetzt erst so als Gerücht auf, und da wollte es eigentlich keiner so richtig glauben, dass wir von einem Team, das Europa League spielt und bald gegen Napoli antritt, jetzt den Kapitän holen. Und dann ein paar Tage später stand das dann auf einmal trotzdem auf der Vereins-Homepage. Und da waren alle eigentlich, auch wenn der Name jetzt nicht übermäßig bekannt war, aber da waren eigentlich alle sehr, sehr glücklich, dass die Lilien so einen Transfer noch getätigt haben in der Winterpause, auch um das defensive Mittelfeld zu stabilisieren und da halt auch mal nochmal so einen Leader-Typen, der Paulsson wohl ist, zu holen. Und dann, paar Tage später drauf, hatte eine relativ große Hiobsbotschaft, dass uns unser Kapitän und Aufstiegsheld Aytaç Sulu verlassen wird Richtung Samsunspor in der Türkei. Und das hat, sage ich mal, diese leichte Euphorie rund um Paulsson dann gleich wieder zunichte gemacht, weil da natürlich niemand mit gerechnet hat.
Ja, also was so verlautet wurde, ist, dass er sich da eine neue sportliche Aufgabe wünscht. Wie man das halt so formuliert, wenn man irgendwie einen nicht nachvollziehbaren Transfer vollzieht.
Ja, also genauso in erster Linie, aus erster Perspektive, so unnachvollziehbar, Viktor Paulsson ans Böllenfalter gewechselt ist, das genauso komisch war es dann halt, dass Dunu weggegangen ist. Wenn man dann sich ein bisschen umschaut und sieht, dass jetzt seine Abwehr eben halt auch stark gebröckelt hat in der Hinrunde, auf seiner Position eventuell eh einen Umbruch angestanden hätte, sein Vertrag wäre ausgelaufen im Sommer, wo man auch hätte schauen müssen, wie geht es denn hier jetzt weiter? Also niemand würde an diesem Denkmal rütteln wollen, aber ich glaube, man hätte eine neue Rolle oder eine neue Position irgendwie für ihn finden müssen. Und ja, da kann man jetzt nur mutmaßen, aber vielleicht kam dann eben ein Vertrag in der Türkei nochmal bis 2020 ganz, ganz recht für ihn. Und ja, ist natürlich ein bitterer Abgang, sowohl innerhalb der Mannschaft, weil er halt einfach der absolute Kopf und Sprecher der Mannschaft war, den es jetzt zu ersetzen gilt. Aber auf der anderen Seite auch für uns Fans, weil er ist das eins der letzten Gesichter. Also jetzt ist nur noch Sandro Sirigu da von dieser Durchmarschelf, der legendären. Und Sulu war da mit Sicherheit der letzte große Kopf, der nun gegangen ist und was jetzt endgültig den Umbruch auch ja, in unserem Verein einläutet.
Ja gut, das muss ja an sich nicht immer was Schlechtes sein, ne? Also wenn einfach neue Gesichter da vielleicht aus der zweiten Reihe hervortreten, wenn der Sprecher, wie du ihn nennst, dann weg ist, dass sie dann einfach vielleicht ihre Chance ergreifen und dann es einfach andere Charaktere sind, die euch da vielleicht, ja, zumindest auf diesen angestrebten sicheren Mittelfeldplatz hiefen oder, also es sind 6 Punkte auf Dresden auf Platz 10. Also es ist alles noch sowohl nach oben als nach unten noch in Schlagdistanz, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Das hängt jetzt tatsächlich komplett an den Spielern und der sportlichen Leitung, das dieses Saisonziel umzusetzen und ernst zu nehmen. Und man hatte halt vormals halt so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ein kleinerer Gegner oder ein vermeintlich kleinerer Gegner kommt, dass sich dann auch so ein bisschen hängen gelassen wird. Ich hoffe, dass wir das in der Rückrunde jetzt halt nicht mehr so oft erleben und dann vielleicht die sportlichen Ziele auch erreichen können.
Noch ein paar Worte vielleicht zu dem anderen Transfer, Sören Bertram.
Ich glaube, dass er einfach in der Offensive noch mal ein bisschen Alternativen bringen soll. Also wir hatten Gündüz von Bochum verpflichtet vor der Saison, der sich dann direkt verletzt hat in der Vorbereitung und als er dann spielen konnte, sofort nochmal einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Also diese Alternative auf den Außen ist dann die komplette Hinrunde eigentlich ausgefallen. Ich glaube, dass Bertram da nochmal unseren bisher gesetzten Flügeln Jones und Heller nochmal ein bisschen Dampf machen soll, einfach, um da nochmal ein bisschen Varianz reinzubringen.
Okay, bleibt abzuwarten, wie erfolgsversprechend das ist. Okay, wie habt ihr allgemein die Winterpause verbracht? Wo wart ihr im Trainingslager? Habt ihr Testspiele gemacht?
Ja, wir waren in Spanien im Trainingslager bei Valencia. Ja, ich kann ja jetzt, außer das, was man über die sozialen Medien dann halt vom Verein so vorgesetzt bekommt, nicht so viel zu sagen. Es gab Testspiele gegen 60 München. Das ging, glaube ich, boah, jetzt erwische ich mich auch noch auf dem falschen Fuß.
Das ist nicht so schlimm.
Ja, haben wir, glaube ich, also wenn dann knapp gewonnen, 1-0, glaube ich. Gegen Rapperswil-Jona, also eher eine Amateurmannschaft aus der Schweiz, haben ein grandioses 0-0 geholt. Weil Testspiel 0-0 ist auch eigentlich egal. Hauptsache die 0 steht, ne? Wenn es nach dem Schuster geht vor allem. Und genau, ansonsten hatten wir vorher noch gegen Wien Wiesbaden getestet vorm Trainingslager. Ich meine 1-1. Und jetzt vor kurzem die Revanche quasi, also wird zumindest genannt, und in den Paderborn haben wir jetzt 2-1 gewonnen.
Ja gut, Testspielergebnisse, ne, hast ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, kann man ja jetzt auch nicht so viel von halten. Also ich verfolge das auch immer nur mit so einem halben Auge, also auch selbst beim eigenen Verein.
Je mehr Testspiele man gewinnt, desto unruhiger werde ich eigentlich in der Regel, weil dann normalerweise stellt sich dann immer eine Negativserie danach ein. Also ich will es gar nicht
Okay.
beschreiben.
Ja, das Einzige, was ich aus unseren Testspielen im Trainingslager mitnehme, ist, dass Alex Meyer in beiden Spielen getroffen hat. Unser, ja auch ein bisschen, ne, also ähnlich überraschend vielleicht wie der Paulsson bei euch, ist vielleicht auch der Zugang von Alex Meyer bei uns. Mal schauen, wie der bei uns einschlägt und ob er das nicht nur in Testspielen zeigen kann, sondern auch jetzt vielleicht ja schon am Dienstag bei euch.
Ja, ich bin gespannt. Den hatte sich tatsächlich der ein oder andere, der irgendwie soziale Medien kommentiert, auch hier am Böllenfalter gewünscht vor der Saison. Den versucht einige hier dann, wenn er bei der Eintracht geht, dann kann er ja hierher kommen. Was innerhalb der aktiven Fanszene natürlich wirklich ein rotes Tuch gewesen wäre. Also den sogenannten Fußballgott des Lokalrivalen hier zu verpflichten mit 36 Jahren. Das wäre, glaube ich, bei vielen Leuten dann auch gar nicht gut angekommen.
Okay.
Ja.
Ja, umso besser, dass er jetzt bei uns ist. Ja, wenn wir jetzt da so ein bisschen drauf überleiten, wie ist es denn jetzt gerade bei euch? Du hast ja gerade schon gesagt, wie war das? Gündüz ist verletzt, die anderen Verletzungen sind Torwartposition, ansonsten sieht die Mannschaft relativ fit aus, zumindest was Transfermarkt mir sagt. Was denkst du, wie werdet ihr am Dienstag auftreten?
Ich hoffe, dass wir defensiv stabiler stehen, dass wir ja, eventuell mit Bertram oder ja, vielleicht auch mit den beiden bisherigen Außen bisschen mehr Druck nach vorne erzeugen kann, auch vielleicht mit der Absicherung von Palten, dass Kempe beziehungsweise Mehlen nach vorne mehr spielerische Akzente setzen können und halt auch die Spitzen oder die Spitze bisher Dursun besser einsetzen können. Es wird abzuwarten sein, was mit Felix Platte ist, ob er jetzt sich so weit erholt hat, dass er eventuell auch im Sturmzentrum spielen könnte. Bisher glaube ich aber, dass Dursun erstmal gesetzt ist.
Was war beim Platte los?
Platte war auch verletzt. Und also wie jedes Jahr eigentlich verletzt sich Felix Platte bei uns und danach liegen die großen Hoffnungen darin, dass er zurückkommt und naja, vielleicht klappt es ja 2019. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, weil er ist auf jeden Fall super Typ und stellt sich da auch immer sehr in den Dienst der Mannschaft. Hat schon ein paar Kurzeinsätze jetzt vor der Winterpause gehabt, allerdings jetzt ohne größten Erfolg. In einem Testspiel hat er getroffen. Jetzt, mal schauen, ob da auch die Konkurrenzsituation eventuell wieder ein bisschen dabei hilft, dass das vorne vielleicht auch ein bisschen mehr geht wieder.
Dann gibt es auch noch Terence Boyd, ne?
Ja, den sehe ich im Kampf um die Spitze so ein bisschen ja, im Hintertreffen. Der ist eigentlich zuletzt dann immer gut gewesen, nochmal in den letzten Minuten vielleicht ein bisschen was zu versuchen. Also in den letzten 10 wird dann meistens eingewechselt. Aber ja, bisher auch jetzt nicht mit viel Einsatz, aber noch nicht mit dem Tor gekrönt dieses Jahr.
Okay. Ja, gut. Und also defensiv gut stehen und versuchen, vorne Nadelstiche zu setzen. Oder wie interpretiere ich das jetzt?
Ja, also dürfte die alte Schuster-Taktik sein, dass man versucht, hinten keinen zu fangen und vorne glücklich einen reinzustolpern und dann schauen wir mal, ob wir das 1-0 über die Zeit kriegen. So würde ich unseren Trainer zumindest einschätzen. Aber vielleicht überrascht er uns auch alle. Also ich bin da jetzt auch kein gewiefter Taktikexperte, muss ich gestehen. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass Schuster versuchen wird, die Mannschaft auch so ein bisschen in so eine Underdog-Mentalität zu bringen, um halt jetzt gegen euch, die ja eher oben dabei sind oder oben mitspielen, mindestens einen Punkt und mit Glück 3 hier zu behalten.
Ja, ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Also zum einen, klar, wir stehen da oben auf Platz 3. Andererseits seid ihr Heimmannschaft und müsst euch da auch ein bisschen unten rausboxen, so. Also ihr könnt euch, also zumindest sehe ich das so, dass ihr jetzt auch nicht einfach sagen könnt, ja, lasst dann Pauli mal kommen und dann gucken wir, was wir daraus machen können. Also ich sehe euch da auch ein bisschen in der Bringschuld eigentlich.
Grundsätzlich ist die Mannschaft sicherlich in der Bringschuld nach der Hinrunde. Ich weiß nur nicht, ob sie jetzt mit, also ich kann es mir schwer vorstellen, dass sie mit großem Hurra-Fußball auf euch drauf geht. Das hatten wir zwar eine Halbzeit mal jetzt gegen die Kölner, da ist aber leider kein Tor gefallen und dann in der zweiten Halbzeit haben wir das Ding aus der Hand gegeben. Aber um so eine Leistung wieder auf den Platz zu bringen, müsste schon ein bisschen was passieren. Mit dem Heimvorteil ist es ja jetzt auch nun so, dass das Stadion seit Winter im Umbau ist.
Ja, da baust du mir gerade eine super Überleitung, das wäre mein nächstes Thema gewesen.
Dann biete ich dir die jetzt hier an. Oder soll ich einfach weiterreden?
Ja, nee, bau, red einfach weiter.
Okay. Ja, genau. Die Gegengerade ist abgerissen worden nach unserem letzten Spiel gegen Ingolstadt. Da wurde sie nochmal groß verabschiedet. Und jetzt steht quasi nur noch der Gästebereich, und dieser komplette Heimbereich hat sich in großen Erdwall verwandelt, der auch mindestens bis zum Sommer erstmal so bleiben wird. Dementsprechend wird es für uns vielleicht auch etwas schwerer, sag ich mal, die Heimatmosphäre da so richtig aufkommen zu lassen. Und ja, es ist schon Baustellenatmosphäre auf jeden Fall. Es wird spannend. Also ich bin auch sehr gespannt, das Spiel so zu erleben, weil ich kenne es nur mit dieser großen Gegengerade, und wird merkwürdig sein, glaube ich, ein bisschen.
Und dann fahrt ihr jetzt quasi das gleiche Konzept, wie wir das auch gemacht haben, Stück für Stück abreißen, neu bauen, nächste Tribüne abreißen, neu bauen? Oder wie ist es geplant?
Es ist ein Umbau im Bestand. Also wir können quasi nur die gleiche Zuschauerkapazität neu errichten. Mhm. Da für alles andere quasi Baugenehmigungen oder Verfahren in den letzten Jahren immer wieder gescheitert sind. Und genau, jetzt wird quasi die Gegentribüne als erstes gebaut, mit auch relativ ähnlich wie bei euch, mit einem, wo unten Stehplätze entstehen sollen und oben Sitzplätze.
Ja.
Also, und dann halt überdacht und direkt ans Feld gebaut. Das ist der Plan. Und wenn diese Tribüne steht, dann soll die Haupttribüne neu gebaut werden. Die zwei Stahlrohrtribünen hinter den Toren sollen allerdings erstmal bleiben. Also für die gibt es jetzt noch keine konkreten Umbaupläne, sondern nachdem die Haupttribüne abgeschlossen ist, soll dann, glaube ich, entschieden werden, wie viel Geld da noch eingesteckt werden kann.
Ja, aber diese Kapazität von 17.500 werdet ihr behalten demnach?
Ja, die wird leicht aufgestockt. Ich meine auf 19 am Ende.
Ja, okay. Und ist das eine Zahl, wo du sagst, das ist auch vollkommen okay noch? Seid ihr ausverkauft momentan, jetzt also mal abgesehen von der Baustelle?
Also jetzt in den letzten Spielen ging es schon wieder ein bisschen zurück Richtung Winter, oder dann kam der ein oder andere unattraktive Gegner. Von daher halte ich 19.000 absolut für ausreichend. Wir sind jetzt keine Riesenstadt. Wir haben diverse Konkurrenten im Rhein-Main-Gebiet um uns rum. Von daher sind 19.000 absolut top, wenn man dann halt, also klar gibt es hier Leute, die sagen, ach, aber 30.000, dann könnte man ja alle Leute bedienen. Und wenn die Bayern kommen, dann kann ja jeder ins Stadion. Ja, ich sehe es jetzt halt gerade nicht, dass wir in den nächsten Jahren so oft noch gegen Bayern München spielen werden.
Es sei denn, das Pokallos ist glücklich.
Genau, ja, oder unglücklich, wie man es nennt.
Ja, wie man es nennen möchte, ja, klar.
Ja, also das teile ich jetzt nicht so ganz. Klar wäre es vielleicht nochmal auf 22.000 oder so, vielleicht wäre das die bessere Zahl gewesen am Ende. Aber man sieht ja eigentlich bei vielen Vereinen, je länger die in der Liga sind und je häufiger man dann gegen die Vereine spielt und sich das alles so ein bisschen abnutzt, dass auch der Zuschauerschwund dann irgendwann kommt. Also jetzt mal Bayern und Co. ausgenommen, ja, aber wenn man sich Zuschauerzahlen in Mainz, die seit Jahren Bundesliga spielen, anschaut oder auch beim einen oder anderen Zweitligist, dann merkt man ja, dass man diese Ausverkaufszahlen jetzt nicht auf ewig halten kann. Von daher finde ich 19.000 und den Umbau, wie er jetzt geplant ist, eigentlich sehr vernünftig und gut, ja.
Ja gut, das mit dem Ausverkauf können wir hier oben nicht so ganz nachvollziehen, das haben wir ja nach wie vor, egal wer da kommt. Aber gut, ist da ja auch eine andere Position und da spielen sicherlich ganz viele andere Gründe mit rein als die reine sportliche Situation. Aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Wenn wir jetzt schon beim Stadion waren, sind wir ja quasi bei der Stadt. Ich weiß nicht, wie viele andere das auch machen, aber ich zum Beispiel werde auf jeden Fall Dienstag Nachmittag ankommen, dann kurz ins Hotel, haben wir uns, meine Freundin und ich, uns gegönnt, und bleiben dann bis Mittwoch, weil wir einfach diese Rückfahrerei auf einen Tag nicht machen wollten und einfach auch noch nie da waren. Also ich habe mir jetzt extra gesagt, okay, nimmst halt zwei Tage unbezahlten Urlaub, aber da ja auch die Gefahr besteht und da ja das Ganze immer noch mehr zu einem anderen Stadion wird, als es vielleicht Nostalgiker dann vermissen werden, sind wir auf jeden Fall zwei Tage quasi da. Wenn das anderen auch noch so geht, wie ist es denn so, wenn man dann so Nachmittag, frühen Abend bei euch in der Stadt einfällt, sage ich jetzt mal, um das zu martialisch zu meinen, wo kann man sich noch ganz gut aufhalten? Weil also zumindest bei uns hier oben ist es ja immer so, wenn Darmstädter da sind, das ist eigentlich immer total entspannt, also Die können sich auch hier in den umliegenden Kneipen problemlos aufhalten, hab ich zumindest die Erfahrung gemacht.
Ja, ist auch meine Erfahrung.
Genau. Gibt es da bei euch ähnliche Lokalitäten, wo man ganz gut noch sein warmen Wertbier oder sein warmen Haltebier, je nachdem wie kalt das am Dienstag wird, trinken kann? Und ja, was gibt es sonst noch so rund ums Stadion sich anzugucken?
Ja, also ist natürlich so, dass wir jetzt hier nicht den Hamburger Kiez haben mit diversen Kneipen.
Das erwartet ja auch keiner.
Genau. Also es ist ein bisschen kleiner und man wird wahrscheinlich halt überall auch Bienenfans treffen, aber ich gehe auch davon aus, dass es grundsätzlich entspannt ist. Also es ist immer wie in Hamburg auch, ne? Wenn man sich selber respektvoll verhält, dann wird einem
Richtig.
auch respektvoll begegnet. Es gibt zwei Brauereien, die durchaus empfehlenswert sind und wo man, glaube ich, auch problemlos hingehen kann als St. Paulianer. Das ist der Ratskeller am Marktplatz zum einen. Da gibt es leckeres Bier. Und auf dem Weg zum Stadion, das könnte es zu Platzproblemen dann kommen, weil da schon die Stammbelegschaft aus Lilienfans meistens den Laden ganz gut füllt. Das ist die Grohe Brauerei. Das ist genau, also vom Ratskeller kann man quasi gut nochmal den Biertest dann in Grohe machen und sich dann mit der Straßenbahn auf dem Weg zum Stadion machen. Es ist natürlich so, dass, oder das Stadion liegt so ein bisschen am Rande der Stadt. Das heißt, alle Sehenswürdigkeiten sind eher stadtzentral. Also wenn man die Mathildenhöhe sich anschauen möchte, da gibt es coole, oder steht so die Darmstädter Jugendstilbauten, der Hochzeitsturm. Wenn da irgendwie interessiert ist, kann man das bestimmt machen mit einem kleinen Spaziergang. Aber ansonsten für ein Dienstagsspiel bleibt vor Anpfiff wahrscheinlich für den einen oder anderen dann auch nicht so viel Zeit, dann noch die Sightseeing-Points in Darmstadt irgendwie zu machen.
Ja, aber wie gesagt, ich bin ja zum Beispiel bis Mittwochmittag auf jeden Fall noch da.
Ja, also dann Mathildenhöhe kann ich auf jeden Fall empfehlen. Lass mich mal kurz nachdenken. ansonsten ja, haben wir das Landesmuseum und direkt hinten dran den Herrengarten, großen Park, wo man auch nochmal ein paar ruhige Minuten vielleicht haben kann, ein bisschen spazieren gehen kann. Also es hat in der Stadt relativ viele Parks und Grünflächen, wobei das halt im Winter jetzt auch, ne, ist vielleicht jetzt auch nicht jedermanns Sache. Aber ja, Landesmuseum Schloss liegt direkt gegenüber vom Ratskeller, wo man mal durchlaufen kann und sich das anschauen kann. Also Darmstadt ist ein bisschen was für Entdecker, würde ich am Ende mal so ein Fazit ziehen.
Okay, also einfach losgehen, sagst du, und einfach mal gucken, wo es einen so hin verstickt.
Ja, am Ende schon. Wenn man
Okay.
dann nach dem Spiel noch Lust hat, könnte die Krone eine ganz gute Adresse sein. Das ist Darmstadts älteste Kneipe und auch 2 Minuten vom Ratskeller weg, ziemlich nah am Marktplatz. Da dürfte der ein oder andere St. Paulianer, glaube ich, auch glücklich werden. Das ist so ein bisschen, ja, hat schon ein bisschen Charme, die Kneipe, sag ich mal.
Okay, ja, dann schreibe ich deine Brauhaus- und Kneipenempfehlung auf jeden Fall in die Shownotes. Und alles andere soll man sich dann je nach Zeitbudget einfach selber erlaufen und erkunden. Gut, dann bleibt eigentlich nur noch, ja, wir haben jetzt schon ein bisschen geguckt, wie am Dienstag gespielt werden könnte, taktisch, aber was denkst du denn, wie geht's aus? Ist eine schwere Frage, ich weiß.
Ja, gerade nach der Winterpause jetzt, wie sie starten, ist wirklich schwer zu sagen. Also ich mach mal einen 1-1-Tipp. Viel mehr fällt mir da gerade nicht zu ein. Meine
Okay.
Hoffnung liegt zwar woanders, aber ja, 1-1 darf es gerne werden.
Dann bin ich ein bisschen optimistischer und sage 2-1 für uns.
Okay.
Okay. Ja, dann hast du im Vorgespräch schon gesagt, du bist auf jeden Fall vor Ort. Kann man ja nochmal sich auf diversen Kanälen gucken, ob man sich da vielleicht zufällig, vielleicht da in diesem Ratskeller oder so, auf ein Bier zusammenfindet. Ansonsten, ja, haben wir noch irgendwas vergessen, was du unbedingt noch ansprechen willst im Vorgespräch jetzt, was die Linien betrifft?
Ja, eine Sache kann man vielleicht noch erwähnen. Also am Sonntag ist ja der Holocaust-Gedenktag,
Ja.
vor allem von Auschwitz. Im letzten Jahr gab es eine große Choreo dazu bei euch, weil das Spiel ähnlich terminiert war.
Ja, und diese Schweigeminute, ne?
Genau, die Schweigeminute, ja, richtig. Wo sich unsere Fans ja auch mit dem Spruchband beteiligt hat.
Auch verrückt eigentlich, dass die gleiche Paarung nur halt dann auswärts wieder so angesetzt wird.
Trifft uns irgendwie häufiger. Also wir spielen in Aue auch nur im Dezember. Von daher ja, dann St. Pauli halt immer nur im Januar, ob daheim oder zu Hause. Entscheidet dann die DFL. Ich wollte noch darauf hinweisen, also es gibt vorm Spiel um 18 Uhr 15, soweit ich weiß, eine Kranzniederlegung am Karl-Hess-Platz. Das ist bei uns vorm Heimbereich der Platz von beiden Vereinen, soweit ich weiß. Der Dr. Karl Hess war jüdischer Vereinsvorsitzender von Darmstadt 98 und ist emigriert nach Brasilien. Also musste vor dem Nazi-Regime fliehen. Und dementsprechend ein ganz passender Ort für die Kranzniederlegung. Und da kann man mit Sicherheit vielleicht mal vorbeischauen, kondolieren, wenn man das möchte.
Ja, auf jeden Fall. Das ist so wieder, also ohne Absprache baust du mir hier super Überleitung, weil die Sendung erscheint wahrscheinlich jetzt am Samstag, dem 26. Am 27. ist auch hier in Hamburg Holocaust-Gedenktag und Kranzniederlegung am Stadion. Passt jetzt thematisch ganz gut, dass man da vielleicht nochmal einen kleinen Veranstaltungshinweis gibt. Wer da Zeit und Lust hat, ich glaube 15 Uhr ist die Zeit, wer da hingehen möchte, kann das sehr gerne tun. Und dann habe ich eigentlich in eigener Sache nur noch zu sagen, dass ich in der letzten Woche online gegangen ist, es gestern erst, mit St. Pauli-Fans aus Schottland, England, Kanada und Amerika gesprochen habe, einfach so mal deren Sicht auf die Dinge, wie ist es eigentlich als Fan, wenn man tausende Kilometer entfernt ist. Sind 2,5 Stunden englischer Talk geworden. Wer da Bock drauf hat, kann da gerne mal reinschauen. Ist auf dem gleichen Podcast-Feed wie unser Vor- und Nach dem Spielgespräch hier zu finden. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört und mir mal ein bisschen Feedback gebt, wie euch das gefallen hat. Gut, das zum Housekeeping. Tim, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit jetzt schon mal. Wir schnacken dann einfach nochmal, wie wir es machen mit einer Analyse zum Nach dem Spiel. Wie auch immer es ausgegangen ist. Und ja, dir auf jeden Fall noch einen schönen Freitagabend und wir hören uns.
Danke gleichfalls. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ciao.
Ciao.